präsent bist. Und dass wir jetzt auch auf eine andere Art noch von deinem Wort hören dürfen. Segne mir jeden Einzelnen, der hier sitzt.
Und während wir hier umräumen, achte auf dein Herz. Nicht, dass es aufhört zu schlagen, sondern dass es sich öffnet für das, was Gott heute vorbereitet hat. Und eins ist schon ziemlich deutlich geworden, wenn wir diese Lieder, die Inhalte noch einmal reflektieren, ist eins eindeutig klar. Gott will, dass wir glücklich sind. Jesus will, dass wir happy sind. So das Thema der Predigt heute. Ich lasse weg, zu spät. Also, was Jesus auf seinem Herzen hat, ist, dass wir glücklich sind. Und ich bin mitverantwortlich dafür, dass der Gottesdienst mit The Show Must Go On gestartet ist. Ich habe mir das Lied gewünscht. So bin ich halt. Wisst ihr eigentlich, das ist eine Art von Propheten, die damals gesungen haben. Sie singen Lieder, die eine ganze Generation, ich meine sogar zwei Generationen, maßgeblich berührt und bestimmt haben. Sie haben etwas auf den Nenner gebracht, was viele gespürt haben. Eine große Sehnsucht nach Leben. Aber wo ist dieses Leben zu finden? Und bei The Show Must Go On kommt nur die traurige Nachricht: Ja, ich lasse mein Make-up an und lächle. Und selbst wenn ich den Tod ins Gesicht schauen muss, weil ich so exzessiv gelebt habe, dass ich weiß, meine Tage sind gezählt, habe ich keine Hoffnung, keine Perspektive, bis auf das eine, ich setze meine Maske auf und das Leben muss weitergehen. Gleiches gilt zum Beispiel auch von der Gruppe U2. Bono Fox: I still haven't found what I'm looking for. Wir wollten eigentlich so die 10 nochmal einspielen, dass man die Lieder nochmal raten kann. Aber aufgrund der Zeit habe ich diesen kleinen Punkt unterschlagen. Vielleicht hören wir uns dann nochmal nach dem Gottesdienst an, ob wir diese Melodien erkennen. Also dort in diesem Lied heißt es: Ich bestieg die höchsten Berge, ich lief durch Felder, nur um bei dir zu sein. Ich lief, ich krabbelte, ich erklomm die Mauern der Stadt, nur um bei dir zu sein. Aber bis jetzt habe ich nicht gefunden, wonach ich suchte. Die Sehnsucht nach Leben, nach einem glücklichen, sinnvollen Leben ist so enorm groß. Allerdings sind die erwünschten Faktoren, die wir, die die Gesellschaft dafür hochhalten, woran sie das Glück festmachen, sehr, sehr unterschiedlich. Und wir können zum Beispiel das an den sogenannten F-Wörtern festmachen. Es gibt eine ganze Reihe an Leuten, ich wohne in so einem Umfeld, die machen das an einem Flitzer deutlich. Also unsere Kurden und türkischen Nachbarn, da fährt keiner ein Auto, das unter 70.000 Euro kostet. Warum? Es ist ein Statussymbol. Und das wertet diese Menschen auf, weil man schaut manchmal hinterher, wow, cooles Auto. Und auf der anderen Seite bekommt man so eine Anerkennung, wonach das Herz schreit. Andere wiederum sehen eher die Familie als das Zentrum, wo sie Glück bekommen. Wie heißt es schon im Volksmund? Trautes Heim, Glück allein. Da haben wir es ja. Oder? Aber was mache ich, wenn jetzt der Haussegen schief hängt? Empfinde ich dann immer noch Glück? Oder Freunde. Mit Freunden kann man Pferde stehlen. Man geht durch dick und dünn mit ihnen. Aber was ist, wenn die Freunde beruflich weit, weit wegziehen und man gar nicht mehr so eng Gemeinschaft haben kann mit ihnen? Das dritte F-Wort, die Firma, im Sinne von der Arbeit. Ja, wenn ich eine gute Arbeit habe, dann wird der Job zum Glücksbringer und Glückserhalter. Natürlich gibt es auch, nach F kommt ja das G, gibt es auch die G-Wörter, die auch zum Glück beitragen. Ich entdecke momentan in der Gesellschaft ein starkes Verlangen nach Gerechtigkeit. Nimmt es auch wahr? Da wird demonstriert und mit Traktoren alles besetzt, bis sie ihr Recht bekommen. Gerechtigkeit. Glück hängt davon ab. Aber Gerechtigkeit heißt, es müssen andere bestraft werden oder abgeschoben werden zum Beispiel. Rache, die ausgelebt wird oder Genugtuung, die erfahren wird. Aber viele verbinden damit ihr Glück, ihr Lebensinhalt. Oder nehmen wir Geld. Ja, Geld allein macht nicht glücklich, aber wir wissen es, es erleichtert das Leben, wenn man es hat. Ohne Moos nichts los, auch kein Glück. Es ist schwierig, wenn man nichts im Portemonnaie hat und sich fragen muss, wovon soll ich morgen etwas zu essen bekommen? Und es ist beschämend, zur Tafel gehen zu müssen für viele Menschen. Aber dann habe ich festgestellt, es gibt drei G-Wörter, die haben in unserer Gesellschaft kaum noch Bedeutung. Und das ist Gott, das ist der Glaube an ihn und das ist die Gemeinde, in der wir uns heute hier befinden. Das ist in der westlichen Gesellschaft nicht mehr relevant. Was machen sie also, die Menschen, mittwochs und samstags? Sie schauen auf ihr Glückslos und die Ziehung der Lotterie und hoffen, hoffentlich erwischt es mich heute, dass ich mal den Hauptgewinn bekomme. Merkt ihr, wenn es um die Frage nach Glück geht, dann hängen wir uns oft an äußere Umstände oder an unsere Äußerlichkeiten und sagen, daran hänge ich mein Glück. Und glaub mir, ich finde das ein bisschen zu wenig. Aber nicht nur ich, denn es gibt sie ja auch, die Glücksforschung. Und die Glücksforschung hat es auf den Punkt gebracht. Wenn es um Gefühle, um das Gefühl oder die Tatsache des Glückes geht, dann spielen nur 10% die äußeren Verhältnisse eine Rolle. Jedoch 40% meines Verhaltens und 50% meiner Persönlichkeit. Und dann sage ich doch mal fröhlich dazu, herzlich willkommen zum Thema Nachfolge und Jüngerschaftstraining. Das bedeutet ja, dass ich das Wesen Gottes und seine Werte, dass ich sie lebe, dass ich sie geschenkt bekomme dadurch, dass ich mich auf Christus fokussiere. Und dann werde ich zu einer gesunden und reifen Persönlichkeit. Und glaub mir, mit solchen Menschen, die so tief zufriedengestellt sind, ist man gerne zusammen. Auf jeden Fall besser als die Wutbürger oder mit dem Stinkstiefel sein Leben zu teilen. Darauf hat kaum noch einer Bock. Es geht aber bei diesem Glücklichseinsthema letztendlich auch um die sogenannten, wie ich es mal formuliert hat, W-Fragen. Also ein bisschen tiefer nachdenken, wovon will ich mein Glück tatsächlich abhängig machen? Sich das mal zu reflektieren. Und zu den W-Fragen zähle ich diesen Bereich der Sinnhaftigkeit. Dass ich zum Beispiel weiß, wozu lebe ich eigentlich? Und wie frei bin ich tatsächlich in unserem freien Deutschland? Für was will ich meine Zeit, meine Ressourcen, meine Fähigkeiten investieren? Was für eine Berufung habe ich und kann ich sie leben? Und an dieser Stelle bin ich zu 100% überzeugt, dass Gott, Glaube und die Gemeinde einen erheblichen Einfluss darauf haben. So habe ich Gott empfunden, so habe ich Gott erlebt und so habe ich ihn erfahren. Und deswegen ist es auch gar nicht so verwunderlich, wenn wir schon im Alten Testament immer wieder Aussagen finden, die es uns zusprechen. Glücklich, glücklich, glücklich bist du. Natürlich gibt es eine kleine Bedingung, wieder mit Werten und Wesen zusammenhängen. Wie zum Beispiel Psalm 1. Damit wird der Liederkanon des Alten Testamentes eröffnet. Glücklich ist der, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über dieses Gesetz Tag und Nacht vor sich hin nachdenkt, vor sich hin murmelt. Wer über das Gesetz des Herrn nachdenkt, denkt auch über den Gesetzgeber nach, der dahinter steht. Also er denkt darüber nach, dass Gott Liebe ist, dass Gott Kraft ist, dass Gott das Leben schlechthin ist und dass er tatsächlich deswegen am besten weiß, wie unser und wie dein und mein Leben gelingt. Und ganz ehrlich, wenn sich jeder Mensch auf dieser Welt an die 10 Gebote Gottes des Herrn halten würde, hätten wir pures Glück auf dieser Erde. Wir tun es nur nicht, weil Gott, Glaube und Gemeinschaft für uns nicht mehr den Stellenwert hat. Aber wenn wir Gott folgen, auf ihn hören, uns von seinen Werten bestimmen lassen und von seinem Wesen prägen lassen, dann geht uns richtig glücklich gut. Ich denke daran, dass Gott zum Beispiel ein Gott der Ordnung ist. Damit ist er auch ein Gott des Friedens. Er ist ein Gott des Heiles und er teilt mit uns alles, was zu ihm gehört. Wow, Gott will, dass unser Leben gelingt. Deswegen erfüllt er uns mit Zufriedenheit, mit Vertrauen, Hoffnung und am Ende mit dem Größten, was es auf dieser Welt gibt, mit seiner Liebe. Wenn das uns nicht glücklich macht, sage ich, was denn sonst? Im Psalm 32 finden wir noch einen anderen Aspekt. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Psalm 32, Vers 2. Hier geht es um den Bereich der Beziehungen. Sünde ist ein Beziehungsbegriff. Es ist eine Störung, eine Unmöglichkeit. Etwas kaputt gegangen in der Beziehung und du weißt nicht, wie du das kitten kannst. Gott ist großzügig und befreiend. Alles das, was Beziehungen zerstört und belastet, bei ihm findest du Vergebung. Und wenn du Gottes Vergebung geschenkt bekommst, fällt es dir leichter, Vergebung an einen anderen zu verschenken. Den ersten Schritt zu wagen, weil du weißt, Jesus hatte schon längst 1000 Schritte auf mich zugetan. Glücklich ist der, der das lebt. Mit dem Ergebnis: Du bekommst Anteil von dem, was zu Gott gehört und du wirst ein vorbildliches Leben führen. Und wieder sind Menschen gerne bei dir zusammen und Familie gibt tatsächlich einen guten Zusammenhalt. Also Gott will, dass wir ein glückliches Leben führen. Das ist auf seinem Herzen. Wir wenden uns jetzt einmal dem Neuen Testament zu und da finden wir eine Reihe von Predigten Jesus, die sind zusammengefasst. Ich wende mich an das Matthäus-Evangelium, in Lukas finden wir sie auch. Matthäus-Evangelium ist die sogenannte Bergpredigt. Und diese Bergpredigt hat ein Prolog, ein Vorwort. Und dieses Vorwort besteht aus einigen Thesen, wo Jesus Christus selbst sagt, wenn ihr das habt oder das seid, dann seid ihr glücklich. Das ist es, was euch glücklich macht. Und ich möchte die ersten zwei Thesen mit uns ein bisschen reflektieren, aber damit das nicht so theoretisch bleibt, es sind ja Thesen, die er aufstellt, damit wir verstehen, was er meint, reflektieren wir es mit einer Alltagssituation, die Jesus erlebt hat. Johannes 8, die Geschichte von einer Ehebrecherin, die vor Jesus gekarrt wird mit der großen Frage der Selbstgerechten und Stolzen, die sie gebracht haben, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus, Ehebrecherin, was ist zu tun? Fangen wir mit der ersten These an. Matthäus 5, Vers 3 finden wir sie. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das heißt, ihnen gehört das Reich der Himmel. Es gibt noch eine zweite Gruppe an Menschen, denen Jesus das zusagt. Den Kindern, den Kleinkindern. Ihnen hat er gesagt, ey, wehrt sie doch nicht, hindert sie nicht daran, zu mir zu kommen. Komm, 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 kommt herbei, ihr Kinder. Denn, ich will euch was sagen, ihnen gehört das Reich Gottes. Wir klugen Erwachsene müssen immer etwas tun, Vertrauen wagen, Liebe zu Christus haben, um Anteil am Reich Gottes zu bekommen. Aber es gibt zwei Gruppen, die haben es. Die müssen dafür nichts tun. Das sind die Armen im Geist und das sind die Kinder. Und wenn man das Reich Gottes hat, hat man alles, was Gott zum Leben zur Verfügung stellt. Herrschaft. Er ist der König. Und er überträgt die komplette Herrschaft an denen, denen das Reich gehört. Das ist Vollmacht zum Leben. Das ist ein Herz voller Liebe Gottes. Und deswegen ist es ein glückliches Leben. Unabhängig, wie die äußeren Umstände sind. Was aber meint Jesus nun damit, mit den Armen im Geist? Ich glaube, dass das der Hauptschwerpunkt darauf liegt, es sind Menschen, die wissen, die es zu spüren kriegen, ich schaffe es nicht alleine. Ich bekomme mein Leben nicht hin. So wie ich verurteilt bin, so wie ich abgeschrieben bin, so wie ich abgestempelt worden bin, in der Art, wo ich leben muss, in diesem Umfeld, ich bekomme es nicht hin. Es sind nicht die Dummen gemeint. Es geht hier um einen Zustand, dass ich weiß, ich brauche Hilfe. Und wer dieses für sich persönlich aussprechen kann und weiß, ich suche jetzt meine Hilfe nicht bei Drogen und Partys, sondern bei dem, der das Leben selber ist, dem gehört das Reich Gottes. Und jetzt bin ich bei dieser Ehebrecherin, Johannes 8. Also, sie wird zu Jesus gebracht. An ihrer Situation kann sie nichts mehr ändern. Also für Buße, Umkehr zu tun, um dadurch entweder in Beziehung zu Gott zu kommen, hat sie null Chancen. Es gibt nur eine Alternative, das Gesetz des Alten Testamentes schreibt es vor, wenn jemand beim Ehebruch ertappt wird, erwischt wird, Todesstrafe. Das heißt, die Frau steht in diesem Falle für alle, deren Glück von heute auf morgen zerbrochen ist, zerschlagen worden ist. Und da lesen wir, da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, hat dich keiner von ihnen verurteilt? Wo sind denn alle die, die so gerne andere anklagen und sich an ihren Fehler ergötzen? Wo sind denn diejenigen, die meinen, dass sie mit dem Entfernen eines verlorenen Schafes Gott ehren? Ist keiner mehr da? Die Frau wurde von diesen Personen, die sie angesteppt haben, wie eine Sache behandelt. Man packt sie und stellt sie einfach rein wie so ein Amazon-Paket. Da, für dich. Was machen wir damit? Aber das Paket kriegt den Stempel eine Sünderin. Sie ist also eine unterdrückte Person, gering geschätzt von denen, die das Paket da in die Mitte stellen. Aber nicht von Jesus. Der Sohn Gottes wendet sich ihr zu und er verschafft ihr damit einen Zugang zu Gott, dem Herrn des Lebens. Denn er sagt ihr dann weiter, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus weiß, dass diese Frau, Jesus weiß, dass keiner von uns mit der Schuld, die wir uns leisten, gleichzusetzen sind. Diese Frau ist nicht ihr Schatten. Die positiven Möglichkeiten von morgen sind Jesus wichtiger, viel wichtiger als der jetzige Zustand des Unglücks. Glückselig die Armen im Geist. Ohne Jesus geht gar nichts. Ich bin nur eine Verurteilte. Ich habe keine Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Mein letzter Atemzug ist vielleicht gleich gekommen. Eine Hilfe gibt es nur noch. Der gefragt worden ist, was ist zu tun. Die Zuwendung von Menschen, sie verändert schon. Und das tut uns so gut, wenn jemand uns sieht, uns liebt. Die Zuwendung von Gott und Jesus Christus ist der Sohn Gottes, macht alles neu. Auch für diese Frau. Damit komme ich, ich wusste gar nicht, dass ich es aufgeschrieben habe. Zusammenfassung könnt ihr gerade lesen, dann mache ich weiter. Die Frau ist nicht der Schatten ihrer Schuld. Die positiven Möglichkeiten von morgen sind Jesus wichtiger als das Schlechte von gestern. Und damit komme ich jetzt zu der zweiten These, die Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 4. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Eines dürfen wir natürlich bei der Bergpredigt nicht übersehen und vergessen. Es gibt einen Adressaten, an den sich diese Predigt richtet. Und diese Adressaten sind seine Jünger, also Personen, die ihm nachfolgen. Es geht also nicht um die große Masse oder um das allgemeine Volk, auch wenn die auch mitgehört haben. Nein, es heißt, er spricht zu seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Und es geht um die Herrschaft Gottes, die sie auf dieser Erde entfalten soll. Also geht es um Gott, es geht um den Glauben zu ihm, und es ist eben die Gemeinschaft der Christen. Also wie gesagt, alles Dinge, die in unserer europäischen Welt nicht mehr viel Wert haben. Klar dürfte, glaube ich, jedem sein, dass es deswegen nicht darum geht, dass jeder, der traurig ist, sich auf dieses Wort stützen kann. Nein, dieses Wort ist stark gekoppelt an den Folgen der Nachfolge. Und die Jünger haben doch selbst schon Verlust erlebt. Sie haben ihr Zuhause verlassen. Manch einer von ihnen hat die Ehefrau verlassen. Gebe ich auch meinen Mann auf. Sie haben diese Entscheidung erstmal getroffen für eine gewisse Zeit. Und später haben sie das erlebt, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie wurden ins Gefängnis getan. Sie wurden getötet. Aber dieser Jesus Christus war es ihnen wert, für ihn auch zu sterben. Und so hielten sie ihre Treue zu ihm. Auch wenn die äußeren Umstände immer schlechter werden, haben sich diese Jünger daran festgehalten, an diesem wunderbaren Wort. Ich darf traurig sein und ich bin traurig, weil ich so viel verloren habe. Aber jetzt erlebe ich in einer besonderen Weise den Trost Gottes. Und der Trost Gottes ist immer dann gekoppelt, ich erlebe die Gegenwart Gottes in meiner erbärmlichen Situation. Jesus Christus ist der, der mich sieht. Der allein wahre Gott. Und das durfte diese Ehebrecherin stückweise erleben. Sie wurde auf frischer Tat ertappt oder vielleicht ist sie auch in eine Falle gegangen. Das wissen wir nicht. Aber eins steht fest. Sie hat alles verloren. Dieser Ehebruch hängt wie ein Todesschatten über ihr Leben, ihre Heimat, ihre Familie, ihr Hab und Gut und jetzt auch ihr eigenes Leben. Alles ist jetzt weg. Sie kann nur mit einer Sache rechnen, Steinigung. Es ist aus und vorbei für sie. Gebeugt steht sie im Mittelpunkt, so stelle ich es mir vor, voller Scham und Schuld. Sie wird von einer gewaltigen Trauer bedrängt durch die Schadensfreude der anderen, die sie hergeschleppt haben. Aber diese Schadenfreude richtet sich nicht gegen den Gegenstand der Ehebrecherin. Die Schadensfreude der anderen richtet sich gegen Jesus. Wir haben ihn in eine Falle gestellt. Jetzt haben wir ihn erwischt. Die Frau steht gebeugt im Mittelpunkt. Jesus hat sich auch gebeugt, sich Zeit gelassen, etwas in den Sand geschrieben. Doch jetzt richtet er sich wieder auf. Und erstaunlich, er geht nicht die Frau, sondern die zu Gericht Handelnden direkt an. Seine ganze Empörung, so lese ich diesen Text, wird über die Scheinheiligkeit der anderen wortlaut. Niemals hat er so über die Schwachheit der Menschen geschimpft, gegenüber diesen schriftgelehrten Pharisäer, die jetzt vor ihm stehen. Jesus hat sich meines Erkenntnis nach wortlaut für diese Frau, für ihre Gerechtigkeit eingesetzt. Und deswegen schimpft er nicht über diese Frau, sondern über die Fallensteller. Wer ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein. Jetzt kann keiner mehr seinen in Hand befindlichen Stein werfen, ohne sich selbst zu treffen. Alle gehen und lassen die Frau und Jesus allein zurück. Und nun richtet sich Jesus wieder der Ehebrecherin zu, wie man es tut, wenn eine wichtige Person vor einem steht. Und voller Respekt schaut er ihr in die Augen und spricht zu ihr. Noch niemand hatte bis dato mit ihr gesprochen. Und jetzt spricht Jesus zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner verurteilt? Was für eine Wertschätzung. Und dann schreibt er nicht mehr in den Boden, sondern das Herz dieser Frau. Ein Wort. Und dieses Wort heißt Zukunft. Hoffnung könnten wir auch sagen. Schlagartig hat diese Frau wieder Hoffnung, eine Zukunft vor sich. Sie kann da sein für ihre geliebten Menschen. Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh zurück zu deiner Familie, aber sündige nicht wieder. Mach den gleichen Fehler nicht erneut. Wer solch eine Liebe empfängt und solch einen Trost der Gegenwart Gottes erfährt, der kann wieder zu einem echten, guten Liebenden werden. Im Mittelpunkt bei Jesus steht nicht die Sünde, das Schlechte, das Böse, damit wiederhole ich mich, sondern ein Gott, der größer ist als unser Herz. Ein Gott, der Ehebruch nicht gutheißt, sündige nicht mehr, aber ein Gott, der jedem Menschen eine neue Zukunft schenkt. Egal, wo wir gerade stehen geblieben sind. Und so richtet er diese Frau auf, lässt sie aufrecht leben, schenkt ihr Zukunft. Und so begegnet Gott den Armen im Geist und den Trauernden. Das ist seine Art, Menschen glücklich zu machen. Sie erfahren etwas von der Gegenwart Gottes, das den anderen verschlossen bleibt. geh und sündige nicht mehr. Bedeutet ja, löse dich aus deiner Vergangenheit, Neues wartet auf dich. Es ist so gut, wenn sich Menschen uns zuwenden. Bei der Frau war es Jesus allein. Wenn Gott sich dir zuwendet, dann wird alles neu. So wie bei dieser Frau. Neues wartet auf sie. Sie ist nicht mehr die Ehefrecherin. Sie ist eine Frau, die anders leben und lieben kann und darf. Jesus hat sie glücklich gemacht. Und er will es auch bei dir tun. Er setzt dich niemals mit deiner Schuld gleich. Er richtet dich auf und sagt, geh. Eine neue Chance, ein neues Leben. Ja, dieses Leben mit Jesus Christus ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Aber die Grunderfahrung bleibt erhalten. Wir dürfen seine Gegenwart erleben. Und diese Gegenwart macht alles neu. Also, lasst uns ermutigen. Vertrauen wir ihm neu. Vertrauen wir ihm wieder. Hoffen wir darauf, dass er für uns eine neue und eine gute Zukunft hat. Und lassen wir uns von seiner Liebe erfüllen. Und wisst ihr, was passieren wird? Wir werden ein glückliches Leben haben. Warum? Weil Jesus uns begegnet und er macht alles neu. Amen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Das Lied, das jetzt kommt, heißt Alles neu.
Ich habe mir auch gedacht.